los, Leute. Alle ganz schnell die Farbempfindung im Gehirn bitte auf schwarz-weiß umstellen. Wir befinden uns in den 30er Jahren. Und da nicht irgendwo, sondern in einem Film des damals berühmtesten Comedy-Duos der Welt. Stan Laurel und Oliver Hardy. Ich wette, ihr habt sofort dieselben Bilder im Kopf wie ich. Nämlich der dünne Stan Laurel, der mit den Achseln zuckt, der seine Melone vom Kopf hochhebt und sich mit langen, dünnen Fingern von oben auf dem Kopf kratzt. Neben ihm die Hände in die Seite gestützt und mit hochgezogenen Augenbrauen kopfschüttelnd der deutlich dickere Oliver Hardy. Und dann stolpert einer, fällt entweder irgendwo raus oder wo runter oder wo rein. Viel Wasser ist mit im Spiel und dazu kommen dann jeder Menge lustige Sproing, Bang, Dingeling, Ring-Ding und Furzgeräusche vom Band. Irgendwie sowas. Ja, habe ich geliebt früher im Fernsehen und ab dieser Woche können wir das alles zusammen im Kino sehen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Die sind ja ewig wiederholt worden, die Sketche der beiden im Fernsehen. Ich kann mich erinnern, 80er, 90er Jahre, teilweise noch in irgendwelchen dritten Programmen. Vieles waren so Kurzfilme, ein paar Langfilme haben die beiden in ihrer schier unendlichen Karriere allerdings auch gedreht. In den 20er Jahren ging das los und dann letzten Endes bis in die 50er hinein. Und am Donnerstag kommt ein wirklich toller Film über die beiden in die Kinos. Stan and Ollie heißt er. Der spielt Anfang der 50er auf der letzten Tournee der zwei Komiker. Die ging damals durch Großbritannien. Und zeigt sehr deutlich, dass über 100 gemeinsame Filme zu diesem Zeitpunkt deutliche Spuren bei beiden hinterlassen hatten. Dann gibt's heute den letzten Dienstag versprochenen zweiten Teil zu dem sehr bewegenden Drama Nur eine Frau. Heute zu Gast bei uns die Regisseurin Sherry Horman und Anna Wollner ist da.
Ja, ich überlege gerade, wer von uns beiden ist dick und wer ist von uns beiden doof. Ich mache beides. Ich bin beides.
Ich würde sagen, also ich mache da auch durchaus mit. Ich finde, wir können das mit immer wieder wechselnden, vertauschten Rollen spielen, der zwei, okay. Finde ich. Ja. Anna, du bist hier, weil du dir eine neue Serie angeguckt hast.
Ja, und es war seit langem mal wieder eine Serie, die ich tatsächlich bis zum Schluss durchgeguckt habe, weil ich wissen wollte, wie sie ausgeht.
Erzählst du uns das gleich als allererstes.
Das mache ich gleich direkt am Anfang. Sie heißt The Society, ist so ein bisschen Herr der Fliegen in der Highschool und ab Freitag auf Netflix.
Sehr gut. Darüber sprechen wir gleich über The Society mit Anna und was euch sonst noch so erwartet in dieser Stunde. Habe ich euch gesagt, ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst.
Deutschlandfunk Nova.
Männlich, blass, hetero. Neufundland. Mehr ist zu diesem Song nicht zu sagen. Eine Welt ohne Erwachsene. Für Anna Wollner und mich ist es quasi das Paradies auf Erden.
Gewesen, früher,
also
damals.
Also eigentlich, ja, damals, gut. Ja, mittlerweile müssen wir uns ja aufgrund unseres biblischen Alters zu den Erwachsenen zählen. Auch ja. Wenn wir natürlich im Geiste wahnsinnig jung gebliebene Menschen sind. Wir zwei beiden.
Selbstverständlich.
Aber so grundsätzlich so eine Welt ohne Erwachsene, super Sache. Auf den ersten Blick wird allerdings in der neuen Netflix-Serie The Society ziemlich schnell vom Traum zum Albtraum für alle Beteiligten. Ab Freitag sind die 10 Folgen der Young Adult Mystery-Serie online. Anna, du hast dich tatsächlich schon durchgebinged, ne?
Alle 10 Folgen, nicht ganz am Stück, aber mit kurzen Unterbrechungen.
Das zeugt eigentlich schon von Qualität, kommen wir später drauf. Sag bitte doch mal erstmal, warum sind da keine Erwachsenen mehr vorhanden?
Also das weiß man nicht so genau. Erstmal sind sie weg. Es ist die Ausgangssituation, eine Highschool-Klasse aus dem relativ reichen West Ham.
England?
Nee, Neuengland, also Amerika, okay. Ostküste, also so richtig New Hampshire, so richtig reich. Ne?
Gut,
und ja. Ja, die kommen von der Klassenfahrt frühzeitig wieder in die Stadt. So der Klassiker, ne, Rathaus in der Mitte, das sieht ein bisschen aus wie bei den Gilmore Girls, okay. Aber die Stadt ist vollkommen leer.
This place looks like home, but it's not.
There's nothing out there, guys. We're all alone.
Everything that kept us safe is gone.
Why aren't you scared of me?
There's no civilization here, not until we start one.
Ja, keine Erwachsenen, keine Geschwister, nur sie. Sie versuchen dann auch mal, die Straße einfach bis zum Ende zu laufen, aber das Ende ist relativ schnell erreicht. Da kommt dann nämlich ein dichter Wald. Mhm. Sie kommen aus diesem West Ham oder New Ham, wie sie es dann relativ schnell umbenennen, einfach nicht raus. Strom und Wasser allerdings funktionieren. Das Internet nicht. Also die können zwar noch über WLAN-Router miteinander WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer hin und her schicken, aber sie können nicht googeln oder sowas. Und es ist so ein merkwürdiger Geruch in der Luft. Und dann in Folge 2 müsste das schon sein, kommt eine Sonnenfinsternis, von der aber nichts in den Büchern steht. Erst denken sie, irgendjemand will sie da so richtig verarschen. Okay. Dann glauben sie, sie sind vielleicht in einem Paralleluniversum gelandet. Aber naja, relativ schnell merken sie, egal ob Scherz oder Paralleluniversum, eine Welt ohne Erwachsene ist wirklich nur bedingt ein Paradies.
Weil das Internet nicht so funktioniert, wie es soll, oder warum genau?
Also ich glaube, das liegt zum einen tatsächlich am Instagram-Entzug, den die relativ schnell haben, aber zum anderen auch daran, dass sie halt feststellen, dass es wirklich feste Strukturen in einer Gesellschaft braucht, damit eben diese überlebensfähig ist.
Ich putting these ideas in their head. Now they made her queen.
Careful.
Say it, spit it out.
You like the way things are?
What is it exactly? Today I'm thinking about.
What did you have in mind?
Things that are deadly.
We're not gonna ask for power. We're gonna take it.
Very upfront.
I'm not afraid of you.
You should be.
Sie müssen sich also wirklich allen fehlenden Regeln zum Trotz zusammenreißen und versuchen, irgendwie so eine Art neue Gesellschaft oder zumindest Strukturen aufzubauen, weil sie wissen, dass es ohne Gesetze und Regeln nicht funktionieren kann, das Zusammenleben. Und wir wissen dank Herr der Fliegen, Lord of the Flies, in dem ja Jungs auf einer einsamen Insel sind, dass das, so ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist.
Das mit dem Konfliktpotenzial, das sich daraus ergibt, erkenne ich. Und trotzdem ist es nicht, was man ja vermuten könnte, so eine Mischung aus 13 Reasons Why und vielleicht so ein bisschen so einem Hauch von Lost, oder?
Also es sind natürlich die beiden Serien, an die ich auch zuallererst denken musste. Man muss hier tatsächlich gerade am Anfang so ein bisschen die Logik ausschalten. Also nicht fragen, was passiert ist, sondern ja, die Situation einfach als gegeben hinnehmen. Dann ist es nämlich auch spannend. Die ersten 3-4 Folgen muss man so ein bisschen, also die sind ein bisschen zäh. Man braucht ein bisschen, um da reingezogen zu werden. Aber wie das halt bei auch so Highschool-Filmen ist, es wird sehr viel am Rande verhandelt, aber das finde ich mit dieser Beiläufigkeit sehr, sehr gut. Also es ist ein relativ diverser Cast. Du hast sogar jemanden, der taubstumm ist und dann auch noch schwul, also irgendwie so ein bisschen zwei Randgruppen in einem. Aber es geht um toxische Maskulinität, es geht um fragile Männlichkeit, fehlende medizinische Versorgung. Klar, da ist nichts mehr, da ist ein leeres Krankenhaus, aber das ist keiner, der Medizin studiert hat. Ja. Und auch dieses hineingeworfen werden in unbekannte Extreme, die einfach mit der Pubertät zusammenhängen. Also Entdeckung der eigenen Sexualität, es geht um Identitäten, es gibt Liebesdreiecke, es gibt Machtgefüge, die sich verschieben, es gibt ungewollte Schwangerschaften. Wie bringt man ein Kind zur Welt, wenn niemand da ist? Und es ist so ein bisschen wie so eine Versuchsanordnung. Und dann gibt es natürlich auch Tote. Also in der ersten Folge, da wird ein Mädchen von einer Schlange gebissen. Keiner kann ihr helfen. In Folge 3 wird wie aus dem Nichts eine bis dahin sehr wichtige Hauptfigur erschossen. Und es sind so Fragen eher, mit denen die Jugendlichen dann konfrontiert sind. Also wie geht man in einer Welt ohne Gesetze mit moralischen und ethischen Fragen der Gesetzgebung um? Also wir finden den Täter, aber was machen wir mit dem?
Richtig.
Und das hat wirklich schon sehr, sehr spannende Ansätze.
Jetzt klingt es wie The Walking Dead mit Jugendlichen und ohne Zombies. Ein bisschen.
Nein.
Die entscheidende Frage, Anna, ist, ab Freitag können wir uns auch durch alle 10 Folgen gucken, was du schon gemacht hast. Sollen wir das tun? Und wenn ja, warum nicht?
Ja, du solltest es tun.
Okay.
Du brauchst ein bisschen Sitzfleisch. Also es gibt eigentlich wie in jeder Serie Höhen und Tiefen. Es sind auch hier Täler, durch die man gehen muss. Aber die Höhen, auf die man dann kommt, die haben es wirklich in sich. Ich habe tatsächlich diesen Impuls gehabt. Ich dachte, wenn wir jetzt hier drüber reden, ne, gucke ich mal rein bis Folge 5 oder sowas. Aber ich habe heute wirklich nichts anderes gemacht, als den Rest auch zu gucken. Es sind natürlich reiche Teenager, die bisher ohne Probleme ihr reiches Teenagerleben führen konnten und jetzt immer mit was anderem konfrontiert würden. Es gibt keine so eine richtige Hauptfigur, aber auch das hat was, weil es eine Ensemble-Serie ist, in der sich ständig Sympathien verschieben und natürlich auch Antipathien verschieben.
Also wie Game of Thrones.
Vermutlich, ja. Kaffeebecher sind hier allerdings vollkommen okay, wobei es auch kein Starbucks mehr gibt.
Okay.
Es sind ein paar gute, bis jetzt noch unbekannte Schauspieler dabei, wie zum Beispiel Catherine Newton. Das ist die Teenager-Tochter von Reese Witherspoon in Big Little Lies.
Ah.
Die Idee der ganzen Serie ist von Chris Kieser. Der hat unter anderem Party of Five in den 90ern gemacht und Regie in sehr vielen, ich glaube mindestens in der Hälfte der Folgen, hat Mark Webb gemacht. Der ist von mir sowieso auf einem Thron. Der hat nämlich die wunderbare Romantic-Comedy die 500 Days of Summer gemacht und The Amazing Spider-Man. Also da darfst du jetzt nicht mit den Augen rollen.
Aber ich rolle nicht.
Es ist tatsächlich, es ist natürlich Young Adult Content, aber es ist sehenswerter Young Adult Content.
So, heißt The Society ist ab Freitag auf Netflix draußen. Anna Wollner hat vorgeguckt, vielen Dank dafür. Ihr könnt ab Freitag nachgucken.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Was willst du, Stan?
Ich will einen fairen Preis für einen Laurel und Hardy-Film. Und das weißt du. Unsere Filme werden auf der ganzen Welt gezeigt, doch wir sind arm.
Weil ihr euch immer scheiden lasst.
Nein, weil du ein Geizhals bist und dich an unserer Arbeit bereicherst.
Oh, komm schon, Stan.
Ja, er ist ein Geizkragen, ein Knauserer und ein Parvenu.
Ein Parvenu?
Ja, denk, weil mein Vertrag ausläuft und deiner nicht, habe ich keine andere Wahl, als hier zu bleiben und das zu nehmen, was er mir anbietet.
Moment, Moment mal.
Herr, vielleicht wäre es das Beste, wenn du dich einfach zu einer kleinen Gehaltserhöhung durchringen könntest.
So war das damals in den 30er Jahren in Hollywood. Da war nix mit Millionen Gagen für die Megastars der Traumfabrik. Selbst nach 70, 80 Filmen immer noch nicht. Habt ihr gerade mitbekommen, in dem Moment, irgendwann Ende der 30er, als Stan Laurel und Oliver Hardy mal ein klein bisschen mehr Gehalt vom Studio haben wollten, hat der damals mächtige Filmproduzent Hal Roach aber nicht eingesehen. Filmschauspieler hatten damals Verträge, genau wie Bühnenschauspieler an Theatern, oft mit Festverträgen. Da war nichts mit Gewinnbeteiligung damals, egal wie erfolgreich die Filme wurden. Und die von Stan Laurel und Oliver Hardy waren tatsächlich weltweite Blockbuster. Monetär hat den Schauspielern nichts gebracht, höchstens Ruhm und Ehre. Andere Zeiten als heute also. Das Einzige, was damals zu der Zeit schon genauso ist, auch hier im Film, sind die teilweise wirklich nervigen dritten oder vierten Ehefrauen der Superstars. Und da waren auch Stan und Olli jetzt keine wirkliche Ausnahme.
Ich war Tänzerin, ja? Ich habe für Preston Sturges getanzt und für Harold Lloyd.
Wirklich, Ida? Das erwähnst du ja das erste Mal.
Wenn mein Knie wehgetan hat, was tat ich? Hm? Ich habe mehr getanzt, ja? Ich werde schneller, ich springe hoch und Schmerzen weg.
Oh. Hm?
Schmerz vergessen, weil Schmerz ist nur in deinem Kopf, Oliver.
Ab Donnerstag seht ihr die ganze mal lustige und mal auch sehr melancholische Geschichte der beiden weltberühmtesten Komiker aller Zeiten im Kino. Ganz schlicht Stan und Olli heißt dieses wirklich sehr stimmungsvoll gemachte Biopic über die beiden. Zeigt sie wirklich nur kurz zur Einstimmung in ihrer absoluten Hochzeit in den 30er Jahren. Danach geht's mit einem Sprung ins Jahr 1953. Da hatten die zwei einige Jahre nicht mehr zusammengearbeitet, sind jetzt knapp über 60, wollen's aber nochmal wissen und planen so eine letzte große Live-Bühnentour durch England. Untergebracht in kleinen, echt schäbigen Hotels geht's los. Und da ist mir in einer Szene wirklich so das Herz aufgegangen, in die möchte ich euch mal kurz mit reinnehmen. Oliver Hardy geht vor in dieses Hotel, steht mit so einem mini kleinen Aktentäschchen alleine an der Rezeption, baut sich da also so auf und will gerade anfangen, mit der Concierge-Dame zu sprechen. Riesenlärm vor der Tür. Hardy dreht sich so gekünstelt um. Und der dünne Stan Laurel stolpert ins Foyer, beladen mit 5 riesigen Koffern, Golftasche, quasi dem gesamten Gepäck der zwei. Und Slapstick kämpft sich bis zum Tresen, an dem Hardy einfach nur genervt steht und guckt. Und dann geht dieses Spiel mit der Klingel los.
Sag mal, kannst du etwa nicht sehen, dass sie schon vor dir steht? Es ist nicht nötig, die Glocke zu läuten.
Super schön gemacht. Das Spiel mit der Klingel. Hin und her, her und hin. Der eine klaut dem anderen die Klingel, haut jedes Mal drauf. Achselzucken, böse Blicke.
Guten Abend. Ich war es nicht.
Das Witzige ist, dass diese beiden Typen in einem Hotel einchecken und dabei ihre gesamte Ankunft spielen wie einen Sketch. Und das zeigt tatsächlich dieser ganze Film ab Donnerstag im Kino. Diese beiden wirklich guten Freunde, die auch schwere Zeiten miteinander hatten, die haben das ständig so gemacht. Nach dem alten Schauspieler-Credo All the World is a Stage. Jede Bühne, die sich geboten hat, haben die zwei genutzt. Selbst wenn es nur eine Hotellobby war oder irgendein anderer Ort, an dem die beiden aufgetaucht sind. Es gab immer so den gespielten Witz, egal ob gerade eine Kamera gelaufen ist nebenbei oder nicht. Es bleibt nicht alles in diesem Film so kitschig, wie es hier vielleicht klingt, denn in diesen für Stan und Olli wirklich entscheidenden Jahren ihrer späten Karriere läuft, ich hatte es kurz angedeutet, längst nicht mehr alles rund. Nicht nur, was das immer kleiner gewordene Publikum angeht, sondern auch, was die Chemie zwischen den beiden Männern angeht. Da ist über die vielen Jahre alles nicht unbedingt entspannter geworden. Dass es so stimmig aussieht und rüberkommt, wie es aussieht und rüberkommt, liegt an den genialen Schauspielern. Steve Coogan als Stan Laurel Laurel und John C. Reilly als Oliver Hardy, den beiden Originalen, nicht nur optisch mit viel Maske wie aus dem Gesicht geschnitten, sondern mit ganz feiner, unheimlich detailliert kopierter Mimik und Gestik sind die zwei super nah an ihren jeweiligen Originalen. Tolle Kulisse dazu, super Set- und Location-Scouting. Also wenn ihr irgendwas mit diesen zwei Weltcomedians anfangen könnt, aus eurer Kindheitserinnerung, wie auch immer, müsst ihr in diesen Film. So, und ganz wichtig noch zum Schluss, warum hat der Mann in eurem Ohr die ganze Zeit nicht ein einziges Mal von dick und doof geredet? Weil, kleiner Angeber-Fact zum Abspeichern und Merken, weil die Comedy-Filme und Sketche dieser beiden Komiker auch bei den Nazis in den 30ern mega beliebt waren und dick und doof tatsächlich eine Bezeichnung der beiden ist, die genau dort herkommt aus dem Nazi-Regime und teilweise noch bis weit in die 70er Jahre offiziell im deutschen Fernsehen verwendet wurde. Das nur mal am Rande. Das wollen wir bitte nicht und deshalb ganz einfach Stan and Ollie. Ab Donnerstag im Kino.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kurze Anknüpfung an dieser Stelle an vergangenen Dienstag und zur Auffrischung dazu das hier.
Mein Name ist Hatun. Hatun Sürücü. Aber Hatun sagt keiner zu mir. Alle nennen mich Aynur. Einfach nur Aynur. Wie das Leuchten des Mondes. Sie könnte ich sein. Oder auch sie. Oder sie. Aber nee. Das bin ich. Mein Bruder hat mich erschossen. Im Februar 2005. Ich war ein Ehrenmord. Der erste, der so richtig fett Presse hatte.
Das sind die ersten Sekunden des Kinofilms Nur eine Frau, der jetzt auch diesen Donnerstag startet. Da haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, weil die Produzentin des Films, die Journalistin Sandra Maischberger, hier bei uns war. Diese Woche also kommt der Film in die Kinos und wir beschäftigen uns noch ein bisschen mehr mit der krassen Geschichte dieses Dramas. Es ist der 7. Februar 2005, als die 23-jährige Hatun Sürücü auf offener Straße in Berlin erschossen wird, von ihrem jüngsten Bruder und im Auftrag der Familie. Hatun hatte nach deren Ansicht die Ehre der Familie beschmutzt, wollte als in Berlin geborene Deutsch-Türkin einfach nur ein ganz normales, westlich orientiertes, selbstbestimmtes Leben führen. Sie selbst erzählt, ganz fantastisch gespielt von Almila Bagriacic, ihre Geschichte. Und das, obwohl wir hier als Zuschauer wirklich hin und her geschleudert werden zwischen dieser Eröffnungsspielfilmszene des Films und echtem, ganz heftigen Dokumaterial, teilweise der Polizei vom Mordtatort und dem Fundort ihrer Leiche. Von dort aus wird die Geschichte Hatuns erzählt, die aber alle immer nur bei ihrem Spitznamen Aynur nennen, wie sie mit 17 Jahren ihr Gymnasium verlassen muss in Berlin, weil ihre extrem konservativen Eltern sie in Istanbul mit einem Cousin, den sie nie zuvor gesehen hat, zwangsverheiraten, die dann von ihrem Mann vergewaltigt und geschlagen wird und dann mit ihrem Säugling auf dem Arm nach Berlin flieht, zurück zu ihrer Familie. Die sich Schutz erhofft von den eigenen Eltern, den eigenen Brüdern, aber stattdessen
aus der Reihe zu tanzen, in einer Welt, in der nur Familie und ihre Ehre zählen. Zur Schande werden heißt, mit den Traditionen zu brechen. Zur Schande werden heißt, einen eigenen Willen zu haben. Nicht den Regeln der Familie zu folgen und damit ihre Ehre zu verletzen.
Und diese Todsünde, wie sie genannt wird, zur Schande werden, ist bei radikalen Muslimen, bei Islamisten, bei Salafisten grundsätzlich nur einem Geschlecht vorbehalten, und zwar den Frauen. Nach und nach radikalisieren sich drei von Aynurs vier Brüdern, angeheizt durch einen salafistischen Imam, und weil Aynur sich nicht abhalten lassen will, eben kein Kopftuch zu tragen, mit ihrem kleinen Sohn in eine eigene Wohnung zu ziehen, sich auch zu verlieben in wen sie will, wächst in ihrer Familie der Wunsch nach Sühne, nach Rache für die abtrünnige Tochter und Schwester, und gepaart mit einer diffusen Angst vor einem angeblich sinkenden Ansehen in der türkischen Gemeinde in Berlin planen die Söhne der Familie irgendwann den sogenannten Ehrenmord, ekelhafter Begriff, an ihrer eigenen Schwester. Spielfilmszenen gepaart mit echtem Dokumaterial von damals, private Aufnahmen aus Einurs Freundeskreis. Das ist in vielen Szenen im Kino schwer zu ertragen, weil man immer wieder die Ohrfeige der Wahrheit ins Gesicht bekommt. Das hier, das ist keine Fiktion, das ist kein Roman, kein Hollywood, das hier ist wirklich passiert. In der Zeit bis zum und dann letzten Endes am 7. Februar 2005. Eine Zeit, in der Ainur nie versucht, den Kontakt zu ihrer Familie endgültig abzubrechen. Eine Zeit, in der sie auch viele glückliche Momente außerhalb ihrer Familie erlebt. Aber auch eine Zeit voller Anfeindung, Bedrohung, Beschimpfung, Verfolgung und zwar durch die eigene Familie. Ein bewegender und immer wieder extrem beklemmender Film, aber ein wichtiger mit einer wichtigen Geschichte, die erzählt und ins Kino gehört. Ab Donnerstag seht ihr sie genau da, nur eine Frau. Gedreht hat den Film die tolle Sherry Horman und mit ihr sprechen wir gleich über diesen durchaus auch sehr heiklen Film, den man ihr und Produzentin Sandra Maischberger wegen seiner Brisanz und seiner Machart sicherlich auch vorwerfen wird.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Nur eine Frau heißt dieser, ich habe eben gesagt, sehr berührende und gleichzeitig auch phasenweise sehr beklemmende neue Film von Sherry Horman. Ich freue mich sehr, dass wir uns über diesen besonderen Film unterhalten können. Berührend und beklemmend gleichermaßen. Wenn dir das jemand über diesen Film sagt, ist das eine Wirkung, wo du deine Unterschrift drunter setzt und sagst, ja, das war schon auch die Idee dahinter, dass er diese beiden Emotionslagen auch bedient?
Berührend ist ja eigentlich im Ursprung ein wunderschönes Wort, weil es ja nichts Schöneres gibt als eine sanfte Berührung. Ist leider inflationär geworden. Ach, es ist so berührend. In der Kombination mit beklemmend bedeutet, dass die Berührung etwas auslöst. Und wenn etwas beklemmend ist, dann möchte man sich auch wieder erlösen. Und ich denke, das ist die Herangehensweise gewesen, dass du den Mut hast, durch eine Geschichte zu gehen, von der wir alle wissen, wie sie ausgegangen ist. Deswegen haben wir uns entschieden, damit zu beginnen, weil den Ausgang, dass sie ermordet wurde, das wissen wir. Und dann zu sagen, okay, du hast den Mut, dir diesen Film anzuschauen, cool. Wir werden dich an die Hand nehmen und es wird wunderschön. Und zwischendurch wirst du denken, shit, so hat sich Ainur gefühlt, oh mein Gott. Und dann gehen wir weiter und dann lacht sie wieder und dann hat sie Lebensfreude und ist voller Kraft. Und dann gibt es wieder irgendwie einen Rückstoß und es ist dunkel. Und diese Herangehensweise war für mich so elementar, weil wir nur eine Frau von einer Frau erzählen. Egal, woher sie kommt, erstmal. Egal, ob sie Kopftuchträgerin ist, egal, welche Religion sie hat. Und in diese Gefühle zu gehen, das sind die menschlichsten aller Gefühle.
Ja. Du hast gerade eben gesagt, das Wort berührend oder ja, etwas ist berührend, sei so inflationär geworden. Es gibt noch eine andere.
Emotional gehört auch zu diesen Worten.
Emotional,
das ist so emotional und berührend.
Genau, das sind einzelne Worte. Es gibt aber auch mittlerweile so inflationär gebrauchte Schlagworte. Ich würde trotzdem gerne eins aufgreifen, nämlich dieses den Opfern eine Stimme geben.
Oh mein Gott.
Aber wenn wir uns mal auf den ursprünglichen Sinn zurückwerfen, was das bedeutet, machst du genau das. Und zwar im wortwörtlichsten Sinne. Der Film beginnt und eine gerade erst ermordete Frau erzählt uns ihre Geschichte.
Der Trick war die der Unmittelbarkeit. Und dem Opfer eine Stimme geben ist in dem Fall, sie ist kein Opfer. Und das sagt sie von Anfang an. Sie sagt, ich habe gelebt. Ich bin trotzdem erschossen worden. Ich habe nichts falsch gemacht, ich bin trotzdem erschossen worden. Und ihr diese Stimme zu geben, ist auch ein Mittel gewesen, um fühlbar zu machen, diese Stimme gibt es nicht mehr.
Du hast aber die Namen der Täter, ihrer Brüder, hast du verändert. Ist das auf der Gegenseite genau das, nämlich den Tätern in ihrer wahren Identität keine Plattform zu liefern?
Die Täter sollen keine Plattform haben. Natürlich haben wir es auch aus rechtlichen Gründen getan, muss ich jetzt auch einfach fairerweise sagen. Dieser Film ist rauf und runter rechtlich durchgeprüft. Kannst du dir vorstellen, was da alles dranhängt? Es war aber auch primär zu sagen, dass wir ihnen gar keinen Raum geben wollen. Und dennoch war mein Angang zu sagen, auch das sind Menschen. Und in der Besetzung siehst du ja auch, das sind ja wunderbare Charaktere.
Ja.
Ja? Die kommen ja auch aus einer Not heraus. Das sind ja jetzt nicht irgendwie, ich wollte nicht in dieses Klischee schwarz-weiß, das ist die Gute, das ist die Schlechte, alles Menschen.
Trotzdem aber Menschen, die so sehr gefangen sind in, was, Frage reiche ich dir weiter, in was sind die so sehr gefangen? Ist es Tradition, in der sie so gefangen sind?
In Identität, wer bin ich? Es geht um Identität.
Mhm.
Und um gleich auch ein weiteres Schlagwort aufzugreifen, ist das die Sendung der Schlagworte.
Bitte sehr,
ja.
Machen wir.
Ist mein absolutes Hasswort Parallelgesellschaften,
mhm.
ja, was ja auch schon so uns so locker über die Lippen geht. Es ist das Schrecklichste, dass wir überhaupt dieses Wort erfunden haben, dass es dieses Wort überhaupt gibt. Ja. Ja.
Denn das heißt, was es bezeichnet, gibt es eigentlich gar nicht.
Nein, und es ist so wie, ja, das sind halt die Parallelgesellschaften, da haben wir in den 80er Jahren was falsch gemacht, ja, müssen wir jetzt mal hinschauen.
Mhm.
Und das sind ja die anderen. Nein, wir sind alle ein Wir. Wir gehören alle zusammen. Dieses Mädchen, 1 Uhr, ging ins Robert-Koch-Gymnasium in Kreuzberg, Berlin.
Ja. Ja?
Sie war eure Mitschülerin.
Geboren in Berlin.
Geboren in Berlin.
Zwangsverheiratet in Istanbul. Woher kommt das? Lass uns ruhig mal beim mühseligen Reiten dieser Klischee-Worte bleiben. Parallelgesellschaft, schlimmes Wort, unterschreibe ich. Trotzdem ist es doch, wenn du dir auch heute noch Kreuzberg oder Neukölln anguckst, hat ja diese Ghettoisierung von Immigranten schon seit den 60ern begonnen. Man hat sie zusammengestopft, weil man dachte, man tut ihnen Gefallen. Ne? Da sind die beieinander. Und daraus hat sich ja bis heute etwas entwickelt, nämlich ein teilweise zutiefst traditionalistisches, extremistisches Verhalten, geprägt immer noch von einer Religion, die für unser westliches Verständnis irgendwo ins 15. Jahrhundert gehört. Das ist ja alles da. Das gibt es ja.
Natürlich gibt es das und wir haben auch alles dafür getan. Weil einfach sehr früh diese Ratlosigkeit war. Die sind anders. Die sehen anders aus. Die essen anders. Und dieses anders ist fremd. Und wir haben gesagt, Aino, du bist nicht die Fremde, du bist meine Freundin. Schau, als ich ein Kind war, sind wir aus Amerika nach Deutschland gekommen. Und wir sind in ein schwäbisches Kleinkaff gekommen.
Mhm.
Wir waren die Fremde. Mein Vater fuhr ein Mustang. Wir waren Exoten. Man hat uns nicht verstanden. Ich habe erst mal 3 Monate nicht gesprochen, weil ja keiner da Englisch gesprochen hat. Ja, also das ist jetzt wirklich ein Mini, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber was man vergleichen kann, ist als Kind das Gefühl zu haben, du gehörst nicht dazu. Das prägt sich so tief ein, dass du auch im hohen Alter denkst, naja, aber irgendwie gehöre ich jetzt nicht dazu. Und was ist das bei uns, dass wir immer alle dazugehören wollen? Warum eigentlich? Ja? Mhm. Man kann auch sagen, ich wandere aus in ein Land, ja, weil ich in dem Land, aus dem ich komme, habe ich keine Chancen. Das Land nimmt mich auf. Also habe ich auch die Verpflichtung, bestimmte Werte dieses Landes mit anzuerkennen und anzunehmen. Aber auch wir als Land, die euch aufnehmen, haben auch die Verpflichtung, euch in die Familie aufzunehmen.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Ich finde das spannend mit deinem eigenen Beispiel aus Amerika kommend. Ist es nicht trotzdem grundsätzlich leichter? Jetzt ist Amerika, könnte man sagen, irgendwie noch weiter weg, geografisch, als die Türkei. Aber der Kulturkreis ist ja auch in Amerika ein europäischer, weil es europäische Auswanderer waren mit einem christlichen Background. Und wenn wir uns das mal angucken, du hast einen Ehrenmord aus dem Jahr 2005 verfilmt. Ich habe alleine im Jahr 2005 4 weitere Fälle gesehen, die mit Hatun wirklich unmittelbar vergleichbar sind. Und wenn du dir überhaupt bis heute die sogenannten Ehrenmorde in Deutschland anguckst, es sind 10 Fälle und mit einem wahnsinnig hohen Anteil muslimischem Hintergrund. Also scheint doch da schon dieser religiöse Fanatismus, den es zumindest auch gibt. Du zeigst diese Szenen im Film, dieser sehr heftige Imam, ich will ihn jetzt nicht irgendwie Salafisten nennen, aber der ganz, ganz strikt für die Scharia-Gesetze und so weiter steht, der anfeuert und so. Der Zusammenhang ist doch auch nicht von der Hand zu weisen, oder?
Natürlich nicht. Also warum sollte man den Zusammenhang von der Hand weisen? Und es war tatsächlich eine salafistische Bewegung. Also du hast ein Wort in den Mund genommen, den würde ich gerne auch auf die Liste dieser Worte nehmen, nämlich Ehrenmord.
Ja.
Es ist ein Begriff, den man sofort abschaffen sollte. Mhm. also man sollte ihn aus dem Sprachgebrauch nehmen und einen neuen Begriff dafür finden. Es ist keine Ehre zu morden.
Es ist auch kein, abgesehen mal davon, jetzt könnten wir philosophisch werden, dass es überhaupt keine Legitimation für Mord gibt. Aber wenn es ganz viele Gründe gibt, die ganz oben auf der Liste stehen, die kein Grund für Mord sind, ist es mit Sicherheit für irgendeine Form von Ehre zu morden. Das Wort ist insofern, finde ich, ganz gut, weil es die Absurdität beschreibt dessen, was dahinter steht. Dass Menschen eine wie auch immer formulierte Ehre über ein Leben stellen, finde ich vollständig absurd.
Ja, es gibt ja auch keine Ehrenmorde an Männern.
Ja.
Es gibt nur die sogenannten Ehrenmorde an Frauen.
Mhm.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal in den kulturellen Background gehen, und das war ja auch wirklich von uns lange diskutiert, dass wir ja nicht einen Film drehen wollen, der den Populisten in die Hände spielt. Die sagen, ja, haben wir euch doch schon gesagt, wie Herr Sarrazin. Die kann man einfach nicht ändern, ja, Kameltreiber und so weiter und so fort, sondern dass wir sagen, warum schleppt ihr diese Werte immer noch mit euch rum? Warum klammert ihr euch buchstäblich an diesen Werten? Ja? Also weißt du, ich habe einen Film gemacht vor 10 Jahren, Wüstenblume, ja? Genitalverstümmelungen an Frauen. In den ganzen letzten 10 Jahren hat es in unseren europäischen Ländern zugenommen, natürlich auch durch die ganzen Immigranten.
Mhm.
Und weil wir sie nicht integrieren, ja, klammern sie wie verrückt an diesen Werten. Das ist, als würde man sagen, ja, aber jetzt seid ihr doch hier, jetzt nehmt es doch an, ihr seid doch frei. Ja?
Ja.
Und das ist für mich, als würde man eine Identität suchen, weil man nicht aufgehoben ist, weil man, und an wen geht es als erstes? An die Frauen. Es ist leider so.
Du hast gerade eben selber angesprochen, die Sarrazins oder wie auch immer, die jetzt auf den Plan kommen könnten und sagen könnten, so, ne, da sieht man es, wie du sagst. Jetzt könnte man aber auch hingehen und die ganze Sache noch umdrehen und sagen, und auf der anderen Seite könnten die stehen und sagen, oh super, jetzt macht die Hormann auch noch einen islamfeindlichen Film und zeigt nur böse Muslime. Es gibt ja nicht einen einzigen Guten. Ja gut, es gibt Hatuns Ausbilder. Der ist so, da wird kurz erwähnt, dass der auch Muslim ist, aber dass der so ein ganz weltoffener ist. Wie habt ihr euch da vorbereitet, Sandra und du auch? Also dieses Feedback, man kann euch ja, wenn man will, in beide Richtungen einen Strick draus drehen.
Ja, wird auch, das kann ich dir garantieren, das wird auch passieren.
Mhm.
Das passiert wahrscheinlich, während wir hier sitzen.
Mhm.
Ich bin da nicht drauf vorbereitet, das ist meine ehrlichste Antwort.
Ja.
Wenn du Filme in dieser Art machst, dann steckst du deine ganze Leidenschaft und Liebe da rein.
Mhm.
Und dann bist du verletzbar. Und das wird mich total verletzen, weil ich es genauso nicht wollte.
Ja.
Und nicht will. Ja? Aber ich kann noch nicht aufhören, den Mund aufzumachen, bloß aus Angst, dass ich irgendwie falsch interpretiert werde. Es ist meine Verpflichtung, als Bürger einer der wenigen Demokratien in Europa, meine Stimme zu erheben. Es ist eine Verpflichtung.
Mhm.
Ja? Und als wir an dieser Bushaltestelle gedreht haben, wo sie erschossen wurde, habe ich immer gedacht, das gibt's doch nicht, das sind doch lauter Wohnungen hier. Die müssen doch diesen Schuss gehört haben. Die müssen doch die Schreie in der Cottbusser Straße gehört haben in der Wohnung. Die müssen doch gesehen haben, wer in dieser Moschee ein- und ausgeht. Warum hat keiner etwas gesagt? Wir erzählen, dass ein nur zur Polizei geht. Und die Polizei sagt ja, wenn es keine Beweise gibt, dann können wir für sie nichts tun. Sie ist ja wirklich alle Wege gegangen. Und dass unser sogenannter Rechtsstaat irgendwie, es gibt einfach die wichtigeren Opfer und die weniger wichtigen Opfer. Das macht mich so wütend, ja.
Du machst Filme dieser Art, Wüstenblume hast du selbst genannt, 3096 Tage wären anderer, der Film über das Schicksal von Natascha Kampusch. Du machst diese Filme schon deutlich länger, als es den Social-Media-Begriff Hashtag MeToo oder Hashtag Time's Up gibt. Schon vor diesen Diskussionen hast du solche Filme gemacht. Ist es, nachdem diese Diskussion angestoßen wurde, vor ja auch gerade mal erst 2, 2,5 Jahren mittlerweile, ist es heute einfacher, würdest du sagen, ein Publikum für dieses Thema an sich zu finden? Hat sich das verbessert aus filmemacherischer Sicht?
Wenn etwas bewusster geworden ist, heißt es noch nicht, dass sich was verändert. Es heißt nur, dass wir etwas benennen.
Ja.
Du hast es selber gesagt, es ist in der tiefen DNA das Gefühl der Macht. Wer hat Macht?
Ja.
Wer hat Recht? Warum können nicht alle in charge sein und Recht haben und Macht haben? Warum?
Weil es die gibt, die Macht an sich reißen
und die gibt, die gerne Macht hinterherlaufen.
Ja. Und wir reden von MeToo, wir reden von Time's Up und wir sind ummauert von mehr und mehr Autokraten, von mehr und mehr Despoten. Ich meine, du kannst ja zusehen, wie sich das entwickelt.
Es gäbe so viele Themen, über die wir noch reden könnten. Wir setzen das ein anderes Mal sehr gerne fort. Sherry Horman, die Frau, die im vergangenen Jahr eine wunderschöne, flammende Rede auf unseren Lubitsch-Preisträger Charlie Hübner gehalten hat. hat einen wunderschönen, berührenden und beklemmenden neuen Film gedreht. Er heißt Nur eine Frau. Schaut euch bitte ab Donnerstag diesen Film an. Er ist wichtig. Er musste gedreht und diese Geschichte muss weiter erzählt werden. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film, Sherry Horman. Bis hoffentlich ganz bald.
Vielen, vielen Dank.
Das war's für eine Stunde Film in dieser Woche an diesem Dienstag. Tom Westerholz sagt Danke und Tschüss. Wir hören uns, wenn ihr mögt, nächsten Dienstag sehr gerne wieder.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.